Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast rund ums Recht direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. In ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist heute unsere Referendarin Alexandra Tadei. Hallo Alex.
Hallo Fabian.
Alex, heute wollen wir mal über ein Thema sprechen, was wir ja beide ganz gut kennen, denke ich. Es geht um Social Media. Ich würde sagen, wir sind vielleicht zwei unterschiedliche Generationen von Social Media Nutzern. Ich habe mit MySpace und Facebook hauptsächlich angefangen. Du wahrscheinlich eher mit Instagram, oder?
Bei mir gab es am Anfang auch noch SchülerVZ und Facebook, aber Instagram ist schon die Plattform, wo ich eher zu Hause bin.
Stimmt, StudiVZ war es dann eher bei mir. Und darüber wollen wir sprechen, natürlich auch in Bezug auf Jura. Da gibt es ja auch einige Accounts, die recht groß sind. Wir haben mit einigen davon auch schon gesprochen, zum Beispiel mit Herrn Anwalt, den hatten wir in einer Folge hier mal zu Gast. Aber auch andere wie Herr Solmecke, den hatten wir auch mal hier in einer Folge. Was relativ neu ist, ist auch, dass die Justiz selbst, also die Gerichte und andere Institutionen auf Social Media aktiv sind. Und das wird auch aktiv gefördert. Fördert inzwischen von den Justizministerien der Länder. Und wer noch aktiv ist, sind auch teilweise die JVAs mit eigenen Social Media Accounts. Und da wollen wir mal genauer hinschauen, warum ist das eigentlich so und wer steckt dahinter und wie arbeiten die eigentlich?
Jetzt fragen wir uns natürlich, funktioniert das denn? Kann die Justiz Social Media? Und warum tun sie sich das noch zusätzlich zu ihrer Arbeit, zum Beispiel am Gericht, an?
Und darüber wollen wir jetzt auch mit jemandem sprechen, der genau für diese Öffentlichkeit der Justiz auf Social Media mitverantwortlich ist. Er ist Richter am Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein und Vorsitzender Richter am Landgericht Lübeck, Dr. Marc Petit. Hallo, Herr Petit.
Hallo.
Herr Petit, neben Ihrer Tätigkeit als Richter leiten Sie ja auch die zentrale Online-Redaktion der Justiz Schleswig-Holstein. Wie kam es denn eigentlich dazu? Wie haben Sie damit angefangen?
Der Grundstein wurde so vor circa 5 Jahren gelegt. Da hatten wir einen ganz konkreten Anlass. Es gab ein Amtsgericht hier im Bezirk unten im Süden. Das hat ein strafrechtliches Urteil gesprochen. Das wurde dann sehr stark verzerrt in den sozialen Medien wiedergegeben. Also von so einem offenkundig einen Troll, der da Stimmung machen wollte. Also wirklich sehr verzerrt wiedergegeben. Und die Kollegen aus dem Amtsgericht haben uns dann angerufen und gesagt, hier tobt ein absoluter Shitstorm, wir kriegen Drohbriefe, das Ganze geht in den sozialen Medien total steil, was sollen wir machen? Ich war damals Personalreferent, also rechte Hand vom Präsidenten sozusagen, und wir stellten fest, dass wir komplett blank waren. Also wir wussten nicht, was wir machen sollten. Wir waren noch nicht mehr in der Lage, sag ich mal, die Lage zu sichten, weil wir waren halt nicht präsent auf irgendwelchen sozialen Medien. Wir sind dann zu Geschäftsstellen gegangen und haben gesagt, so, ja, hat hier jemand Insta? Können wir mal auf Ihrem Handy gucken, was da los ist? Und danach habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Also, dass man als Justiz sozusagen auf so einem wichtigen Feld komplett blind und handlungsunfähig ist, da müssen wir was tun. Und das war sozusagen der Startschuss, die Initialzündung, sage ich mal, wo wir gesehen haben, da ist Handlungsbedarf. Und dann haben wir ein Pilotprojekt in Lübeck gestartet, hatten den Auftrag mal zu gucken, was kann Justiz auf Social Media machen, und so entwickelte sich das dann. Inzwischen vertreten wir eben die Justiz im ganzen Bundesland.
Sie haben ja gerade gesagt, dass die verzerrte Darstellung von Urteilen Sie dazu bewogen hat, anzufangen mit der Social-Media-Arbeit. Welche anderen Ziele verfolgen Sie denn damit, dass Sie jetzt mit der Justiz auf Social-Media unterwegs sind? Und vielleicht auch, warum ist es jetzt gerade so wichtig? Früher haben ja die Gerichte auch nicht selbst in Zeitungen oder in Fernsehen Urteilen erklärt.
Es gibt ja inzwischen mehrere Gerichte, die in sozialen Medien tätig sind. Die Ziele, die da verfolgt werden, sind manchmal so ein bisschen unterschiedlich. Relativ viele kommen sozusagen von der Nachwuchsgewinnung. Die sind dann auf Insta unterwegs, um Nachwuchsgewinnung zu machen. Wir kommen tatsächlich aus diesem ursprünglichen Impuls heraus. Also der Wert wird sozusagen verzerrt über Inhalte berichtet. Und deswegen haben wir den Kernauftrag, dazu beizutragen, dass die Bevölkerung Vertrauen in die Arbeit der Justiz haben kann. Also der Oberbegriff bei uns ist tatsächlich Vertrauensbildung. Deswegen haben wir schon tatsächlich den Auftrag, einerseits eben proaktiv über die Arbeit der Gerichte zu informieren, aber eben auch in der Krise sozusagen Sachen richtig zu stellen. Das ist bei uns der Fokus.
Dann wäre für mich nochmal die Frage auch, wie funktioniert das jetzt konkret? Also Sie haben eine Reihe von Entscheidungen auf dem Tisch, die in dieser Woche entschieden worden sind. Wie trifft man da die Auswahl? Haben Sie da ein Gefühl für, was möglicherweise auf Social Media besonders interessant ist? Oder reagieren Sie auch auf, also bekommen Sie Nachrichten und reagieren dann darauf, was Sie kommunizieren? Nehmen Sie uns da mal einfach in die konkrete Arbeit mit.
Die Frage haben wir uns auch am Anfang immer stärker gestellt, also quasi, woher kriegen wir eigentlich unser Material? Und da stellen wir fest, haben wir eine ganz spannende Lernkurve gemacht. Wir kamen sozusagen eher aus dieser, sag ich, wir nennen es immer so, dieser Binnensicht. Ja? Ich sichte als sozusagen Redakteur, der zuständig ist, in meinem Fall zum Beispiel eher für den Bezirk eben Lübeck, was ist hier gerade los, was für Entscheidungen werden gerade gefällt, die für ein größeres Publikum von Interesse sind. Also ich gucke bei mir sozusagen im Laden, was ist da los und schaue danach, das könnte interessant sein für mehrere Leute, hat ein generell ein höheres Interesse. Darüber berichten wir jetzt. Und wir kommen aber zunehmend davon weg, dass wir diese Binnenschau sozusagen zum Maßstab machen und kommen mehr dahin, dass wir uns umgucken, was ist ohnehin in den sozialen Medien, was wird da gerade diskutiert. Also ganz praktisch, wir haben jeden Tag Kollegen am Start aus dem Team, die einfach die Aufgabe haben, sich mal umzugucken. Die gehen mit Stichwortsuche da rein, man gibt ja auch andere Methoden, und schauen, was wird da draußen ohnehin gerade diskutiert und gehen dann in die Reaktion und gehen in den Dialog und informieren uns und sagen, aha, da wird gerade ein Urteil aus Husum, vom Amtsgericht Husum diskutiert, hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Und dann stellen wir fest, da ist teilweise Unkenntnis, die Leute verstehen nicht, warum schon wieder Bewährungsstrafe vergeben wurde und gehen dann in den Dialog, erklären, wie das mit der Bewährungsstrafe funktioniert. Und lassen uns sozusagen davon leiten, was tatsächlich Thema ist. Und das ist, glaube ich, also ein mindestens genauso wertvoller Weg, wie dieses aus der eigenen Logik herauszusenden. Weil man eben daran anknüpft, was die Leute tatsächlich da draußen interessiert.
Aber es geht dann um Themen, die an Gerichten, für die sie zuständig sind, besprochen werden. Also es geht nicht um allgemeine politische oder Justizthemen, oder doch?
Genau, also wir achten immer sehr darauf, dass wir den Schleswig-Holstein-Fokus nicht verlieren. Wir berichten oder wir gehen in den Dialog über aktuelle Entscheidungen aus dem Land Schleswig-Holstein, aus den Gerichten, für die wir zuständig sind.
Aber genau solche Themen wie auch das Community-Management sind ja Themen, die auch die anderen Gerichte in ganz Deutschland, die jetzt auf Social Media vertreten sind, beschäftigen. Sind Sie denn da im Austausch untereinander? Weil momentan wirkt es ja noch so, als macht da jedes Bundesland oder vielleicht sogar jedes Gericht eher sein eigenes Ding.
Also ich glaube, wenn wir uns erstmal Schleswig-Holstein angucken, da sind wir, glaube ich, schon relativ weit vorne, weil eben wir gerade daraus rausgewachsen sind, dass hier jedes Gericht sein Ding macht. Also das ist auch so meine Erfahrung jetzt nach den letzten 5 Jahren. Das ist schon ziemlich anspruchsvoll, Social-Media-Kanäle gut zu bespielen. Da braucht man ziemlich viel Know-how, was im Juristen auch nicht angeboren ist. Und deswegen haben wir das eben zentriert. Ein Team, was für das ganze Land zuständig ist. Da sind, glaube ich, viele andere Bundesländer noch nicht angekommen. Wir stehen auch im Austausch mit Verantwortlichen aus anderen Bundesländern, wo da schon Aktionen stattfinden. Es gibt ein ganz, ganz aktives Team in Baden-Württemberg zum Beispiel oder Frankfurt, Düsseldorf. Mit denen stehen wir auch im Austausch und versuchen so ein bisschen, das beginnt gerade, dass wir da uns vernetzen.
Wie ist da so das Feedback aus der Richterschaft? Also so finden die das gut, dass sie da quasi auch Unterstützung bekommen, dass ihre Urteile dann nochmal andere, also Zielgruppen nochmal erklärt werden, jüngeren Zielgruppen vor allen Dingen? Oder ist da auch eine große Skepsis?
Wir hatten am Anfang selber so ein bisschen Angst davor, wie das Feedback ist, eben und auch vor der Skepsis, ne, dass also das da heißt, also was machen die denn da? Das Feedback ist aber, also wir haben eine sehr große Unterstützung von den Hausleitungen, die, glaube ich, natürlich auch naturgemäß das mehr im Auge haben, ne, das Thema Vertrauen in Justiz, Außendarstellung und so. Und dadurch, dass wir eben auch in der Krise zur Verfügung stehen den Leuten, also es werden ja auch immer mehr Kollegen auch namentlich angegriffen in verschiedenen Foren, ihre Entscheidungen falsch dargestellt und die Kollegen merken dann eben, dass es sinnvoll ist, dass sich da eine Stelle drum kümmert und auch zur Seite steht und auch berät und das fördert meines Erachtens sehr stark diese interne Akzeptanz. Also von dem her ist das, natürlich gibt es immer Skepsis. Ne?
Wie ist das denn konkret, wenn jetzt so ein Richter oder eine Richterin da in den Fokus gerät und vielleicht auch ja persönlich online zumindest gestalkt wird, vielleicht auch irgendwie ja ein Shitstorm gegen diese Person dann öffentlich wird? Also so abgesehen davon, dass sie vielleicht auf ihrem Kanal nochmal das Urteil nochmal richtig erklären, gibt es da andere Möglichkeiten, diese Richterinnen und Richter dann auch zu schützen oder sie zu beraten, psychologisch zu beraten oder so?
Also wir, wenn wir eingeschaltet werden, dann sichten wir erstmal die Lage. Wir haben auch einen Handlungsleitfaden erarbeitet, den wir ständig erweitern und beraten dann erstmal die Kollegen über die Handlungsmöglichkeiten. Und das hängt dann halt sehr, sehr vom Einzelfall ab. Es gibt natürlich jetzt zum Beispiel den Fall jetzt hier mit dem Hund, mit dem Pudel. Wenn das sehr kontrovers und, also kontrovers, das klingt immer alles so fein, ne? Also da liest man also gröbste Kritik, sehr grobschlächtiger Natur, das kann man ja nicht verhindern. Also sozusagen, da sagen wir auch, das ist Artikel 5, das ist Meinungsfreiheit, das liest sich jetzt alles aus Gerichtssicht nicht schön und es ist teilweise auch falsch und es ist verzerrend, aber das ist alles Artikel 5 gedeckt, da können wir nichts machen, außer Informationen anbieten, Dialog anbieten. Es gibt aber auch Fälle, da passieren Sachen, die sind schlichtweg rechtswidrig. Also zum Beispiel, wenn in einer mündlichen Verhandlung heimlich mit dem Handy aufgezeichnet wird. Und das Ganze findet sich dann plötzlich auf YouTube wieder. Das ist dann ganz klar strafbar. Und da gehen wir dann auch in die Beratung und sagen, da kann man Löschung bei YouTube beantragen. Das sind Rechtsbrüche. Und beraten dann die Kollegen dahingehend, was man da machen kann. Und soweit wir es können, gehen wir dann auch in Kontakt mit den Kanälen und sagen, hier ist ein klarer Rechtsbruch, bitte entfernt das. Und das funktioniert dann im Einzelfall auch ganz gut. Wir hatten neulich auch einen Fall, da wurden Bilder von Wachtmeistern per KI modifiziert. Und die Kollegen fanden sich dann mit KI-modifizierten Gesichtern wieder. Das verstößt gegen Persönlichkeitsrechte. Da kann man dann auch entsprechend dann wirklich vorgehen und sagen, bitte nehmt das runter. In dem Fall haben wir zum Beispiel die Kanalbetreiber angeschrieben und haben gesagt, bei euch ist ja mit der Anonymisierung irgendwas schiefgegangen mit der KI. Also ihr könnt nicht unsere Wachtmeister entstellen. Und die waren dann auch sehr einsichtig. Die haben es dann auch freiwillig korrigiert. Also die Handlungsoptionen sind oft größer, als man denkt. Aber wie gesagt, bei allem gehen wir schon auch oft in den Dialog und sagen den Kollegen, das ist jetzt nicht schön, aber das ist Artikel 5. Meinungsfreiheit ist heilig. Da kann man nichts machen, außer eben den Dialog anbieten.
Genau, das haben Sie ja mit dieser Netzfeuerwehr, die Sie ja in Schleswig-Holstein jetzt haben. Und man hat ja schon das Gefühl, dass das irgendwie tougher geworden ist, dass irgendwie Richterinnen, auch Gerichtsvollzieher vielleicht auch öfters mal persönlich angefeindet werden. Ich glaube, das bekannteste Beispiel waren ja die Richter vom Verwaltungsgericht Berlin, die mit ihrer Entscheidung dazu Zurückweisung an den Grenzen letztes Jahr heftig attackiert wurden. Stehen Sie auch da zur Seite, wenn solche Angriffe persönlich auf die Richter gehen?
Wenn es einen dienstlichen Bezug hat. Genau. Also wenn sozusagen jemand wegen seiner gerichtlichen Entscheidung stark in die Kritik gerät, dann stehen wir als Netzfeuerwehr sozusagen für die Beratung zur Verfügung. Wir sagen allerdings schon auch immer, dass die Nennung zum Beispiel des Namens des Richters ist in Ordnung. Also sozusagen, man kann sich als Justiz nicht dagegen wehren, dass man namentlich genannt wird im Kontext mit der Entscheidung, die man gefällt hat. Das ist manchmal auch so, löst Irritationen aus, aber man hat ein öffentliches Amt inne und das gehört dazu, dass man auch mit seinem Namen dann genannt wird. Es kommt eben, wie gesagt, immer sehr, sehr stark darauf an, was man da vor sich hat. Also quasi Kritik mit Namen verbunden muss man aushalten, das ist der einzige Weg, der Dialog. Eine Bedrohung oder was weiß ich, eine klare Gewaltandrohung gegenüber den Kindern oder was man da alles so liest, ne? Gerade bei, gibt ja Urteile, da kommen dann die Nutzer daher und sagen, ich finde deine Adresse und dann wirst du mal selbst erleben, was Totschlag ist. Das muss man dann nicht mehr erdulden. Das ist dann eine Bedrohung, das ist verboten und da kann man dann auch vorgehen. Also muss man sehr, sehr im Einzelfall gucken. Aber genau diese Beratungsleistung erbringen wir eben als Netzfeuerwehr, dass man mit den Kollegen schaut, welche Handlungsoptionen gibt es. Und das dann sich schützend davor stellt. Ich glaube auch allein schon, dass es das gibt, hat einen großen Wert, auch jetzt, also jetzt das eher justizintern, ne? Weil da einfach Know-how an zentraler Stelle vorgehalten ist und alle Beteiligten wissen, wenn mir sowas passiert, an diese Leute kann ich mich wenden, die sind sofort da, mit denen gibt es ein Beratungsgespräch. Und selbst wenn das Ergebnis ist, das muss ich jetzt ertragen, dann hat es was Entlastendes, dass jemand diesen Prozess und dieses Durchdenken mit einem gemacht hat. Ich glaube, das gehört auch zu einer modernen Personalführung dazu, dass man als Dienstherr sich handlungsfähig zeigt und nicht einfach sagt, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, nimm dir einen Anwalt.
Jetzt haben Sie mehrfach schon davon gesprochen, dass Sie in den Dialog treten. Also viele Gerichte hier in Karlsruhe haben auch schon mit Social Media teilweise experimentiert. Der BGH war auf Twitter, das Bundesverfassungsgericht war eine Zeit lang mal auf Instagram. Die haben das dann teilweise wieder aufgehört. Aber da war es zum Beispiel auch so, dass es diesen Dialog eigentlich nicht gab, sondern man, also diese Gerichte quasi was gepostet haben, aber die Kommentarfunktion ausgeschaltet war, weil das einfach, ja, da wahrscheinlich eine große Angst bestand, dass da zu viel Feedback oder das falsche Feedback kommt und man das Ganze doch da auch, ja, auch lesen und möglicherweise auch löschen muss. Wie aufwendig ist denn dieser Dialog? Also würden Sie dazu raten, dass Gerichte mehr in den Dialog treten?
Wir kamen auch daher, als wir angefangen haben, haben wir uns auch am Anfang so ein bisschen beraten lassen, ne, von so Menschen, die sich mit Social Media mehr auskannten als wir damals. Und da war auch unsere Frage, ja, können wir dieses Dialog, können wir die Kommentarfunktion, können wir die nicht irgendwie deaktivieren oder sollten wir die deaktivieren? Und die haben uns damals angeguckt wie ein U-Boot, also mit so großen Augen, haben gesagt, wie jetzt die Kommentarfunktion deaktivieren? Social Media ist Dialog. Der Sinn von Social Media ist ja gerade dieses Dialogische, dass man nicht nur sendet, sondern eben auch dann die Reaktion wahrnimmt und auf die Reaktion dann wieder reagiert. Das ist, darum geht's. Deswegen heißt das Ding ja auch soziale Medien. Deswegen sind wir also inzwischen dabei, dass wir sagen, also nicht nur wir ertragen das, sondern darum geht's. Also wir haben schon die Linie sozusagen im Normalbetrieb, wenn jemand uns auf Mastodon oder auf LinkedIn irgendwie reagiert auf das, was wir tun, dann kriegt er eine Antwort. Das ist natürlich unter Shitstorm-Bedingungen dann irgendwie nicht mehr durchzuhalten. Neulich hatten wir 600 Kommentare unter einem Beitrag. Da kann man es dann nicht mehr individuell machen. Da muss man dann sozusagen mit einem Folgepost reagieren oder so. Aber also ja, darum geht es uns. Und wenn man das Ganze sozusagen eine Ebene höher aus dem Anekdotischen rausnimmt, wenn man sich so, sag ich mal, durchliest, es gibt da dann schöne Studien zu, wie heutzutage Vertrauensbildung funktioniert, dann ist das halt eins der Kernelemente. Sozusagen früher haben die Leute Justiz einfach vertraut, weil es halt Justiz war und ein Richter und schwarze Robe und dann war das Vertrauen da. Und so funktioniert aber Vertrauensaufbau heutzutage kaum noch. Und wenn man sich dann guckt, wie funktioniert Vertrauensaufbau heutzutage, dann ist es eben Transparenz, klar machen, was machen wir, warum machen wir es, wie machen wir es und Dialog. Ansprechbar sein, auf Fragen auch reagieren, nicht mauern, gerne auch mal. Also man kann auch offenlegen, dass man etwas gerade nicht weiß. Auch das wird honoriert. Auch nicht immer die Annahme haben, man könnte den anderen umstimmen. Also ich fand das ganz interessant, bei dem Fall mit dem Pudel haben wir das gemacht. Wir sind auf die ganzen Antworten eingegangen, haben dann nochmal einen Folgepost abgesetzt, den wir tatsächlich auch so geframed hatten, dass wir gesagt haben, wir sehen eure Wut. Ja? Wir lesen eure ganzen Kommentare, wir lesen jeden einzelnen Kommentar, wir nehmen viel Unverständnis wahr und viel Wut und es ist auch okay. Und wir versuchen jetzt nochmal, die wichtigsten Fragen, die wir immer wieder gesehen haben, zu antworten und dann kamen so ein paar Bullet Points. Und darauf hatten wir eine viel positivere Resonanz als vorher. Wir hatten auch in so Tierschützerforen plötzlich so Rückmeldungen. Ich finde das Urteil immer noch unmöglich, aber ich finde es großartig, dass ihr mit uns sprecht. Und von einer kam auch, ich finde das Urteil immer noch nicht gut, aber danke, dass ihr antwortet. Ich habe eure Antwort ja auch nochmal sozusagen in unsere Gruppe reingeteilt. Und so funktioniert ja soziale Medien. Ne? Da hat man ja diesen Multiplikationseffekt. Und ich glaube, das war für uns wieder so ein Augenöffner letzte Woche, wo wir gesagt haben, ja, man muss vielleicht nicht mit jedem Urteil überzeugen, aber allein schon die Tatsache, dass man zur Verfügung steht und weiter im Dialog bleibt, schafft Vertrauen. Und das ist ja eigentlich unser Oberziel. Ja, deswegen, ja, also auf jeden Fall. Ja, Kommentarfunktion deaktivieren ist sicher nicht richtig. Und man kann das stemmen. Wir sind auch nicht ein Riesenteam. Also wir sind ein sehr kleines Team, wenn man das sozusagen in Arbeitskraftanteilen umrechnet. Und das ist ohne weiteres möglich, diesen dialogischen Formen und die Kommentare zu managen. Also es ist jetzt nicht ein Hexenwerk.
Jetzt ist Social Media aus meiner Erfahrung auch etwas, was sehr persönlich ist oder wo es sehr viel auch über Persönlichkeiten funktioniert, dass man denen folgt, zu denen halt ein besonderes Verhältnis aufbaut und denen vertraut und andererseits Institutionen oder größere Medienmarken zum Beispiel halt nicht diese Strahlkraft haben, die einzelne Personen haben. Ist das auch etwas, was Sie beobachten, dass da vielleicht der ein oder andere Richter vor der Kamera besonders gut funktioniert oder dass es manchmal schwieriger ist, als quasi große Institutionen zu sprechen, die dann ja doch anders agiert als jetzt eine Einzelperson?
Ja, also die Problematik, die gibt es in der Tat. Die gibt es einmal, sage ich mal, eingebaut in den Algorithmen leider von den entsprechenden Plattformen. Also wenn man sich die entsprechenden Fortbildungen anguckt, dann ist auch immer wieder die Rede davon, dass einfach die Reichweiten von institutionellen Accounts schon mal algorithmusbasiert niedriger sind, als wenn ich dieselben Content als Privatperson senden würde. Das ist ein Problem, mit dem muss man umgehen. Wir versuchen dem zu begegnen, indem wir bei der Themenauswahl bewusst uns das immer wieder vor Augen halten. Also wenn ich neue Teammitglieder habe, dann sage ich denen, es gibt drei Möglichkeiten, wie ihr zu Themen kommt. Entweder ihr findet intern, was ich gesagt habe, ihr findet intern was, wo ihr denkt, das ist jetzt wirklich relevant für viele Menschen. Oder wir finden extern etwas, wo wir merken, ne, was ihr erzählt habt, da tobt ohnehin gerade der Bär, da müssen wir rein. Und die dritte Sache ist, sei radikal subjektiv, weil eben Authentizität wahnsinnig wichtig ist auf Social Media. Wenn einer von uns irgendwas in seinem Alltag erlebt, eine Verhandlung, irgendeinen Vergleich, wo er gesagt hat, boah, das hat mal richtig gut funktioniert, darüber könnte ich was erzählen, dann ist das ein valides Thema für uns als Redaktion, weil man dem später geschriebenen Beitrag merkt man auf irgendwie magische Weise an, ob derjenige, sage ich mal so aus einer pflichtbewussten Haltung heraus, jetzt muss ich mal was machen, geschrieben hat, oder ob der als Person wirklich was sagen wollte. Also wir ermutigen die Leute tatsächlich sozusagen authentisch auch aus einer sehr subjektiven Warte heraus Themen zu suchen und setzen dann drauf, wir sind insgesamt, ich glaube inzwischen so 12 Leute, alle nur mit einem ganz kleinen Anteil. Ne? Wir arbeiten alle hauptsächlich als Richter, aber eben mit einem ganz kleinen Anteil eben auch in der Social Media Redaktion. Und in der Mischung entsteht dann ein buntes Bild von Justiz. Ne? Wenn ich sozusagen aus meiner Praxis als Zivilist was erzähle, wo ich denke, oh, das ist eine interessante Sache, könnte viele Leute interessieren und der Kollege aus dem Strafrecht, dann entsteht auch ein buntes Bild und man hat aber dann dieses Authentische mehr mit drin.
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, dass es Sie ermutigen, dass man subjektiv sein soll bei der Auswahl der Themen. Gibt es da nicht dann auch die Gefahr, dass quasi durch die Auswahl von bestimmten Entscheidungen schon eine Art Framing entsteht, dass man jetzt sagt, okay, die Justiz in Schleswig-Holstein behandelt bestimmte Themen genauso oder diese Themen sind den Richtern wohl wichtiger als andere Themen?
Ja, die Gefahr besteht, ne? Weil sozusagen jede Form von Auswahl ist natürlich eine Auswahl. So, jemand anders würde eine andere Auswahl treffen. Wir versuchen natürlich der Gefahr zu begegnen. Wir haben ein Vier-Augen-Prinzip. Wir haben immer wieder Runden, wo wir nochmal so zu uns selber Feedback geben. Gehen wir gerade in die richtige Richtung? Oder wird es eben, ist das hier manipulativ, ne, was wir machen, weil wir gewisse Themen nicht anfassen oder andere schon oder so? Also einmal kann man dagegen steuern, indem man sich der Gefahr bewusst ist und das auch zum Thema macht. Was wir auch machen, ist, dass wir eigentlich, wenn wir eine Entscheidung besprechen, ein Urteil irgendwie zum Thema machen, dass wir die immer im Volltext versuchen zu verlinken, wenn es irgendwie möglich ist. Im Strafrecht manchmal schwierig, weil die Entscheidung noch nicht geschrieben ist, aber sozusagen grundsätzlich ist das Credo immer im Volltext verlinken, damit eben die Leute sich auch selber ein Bild machen können und sagen können, hey, da, und das passiert auch, manchmal wird es auch tatsächlich diskutiert, ne, aber sozusagen die Leute ermächtigen zu sagen, sagen wir, das Framing, was ihr jetzt da sozusagen im Text gesetzt habt, das finde ich in der Entscheidung aber nicht wieder. Also auch da haben wir so einen Korrekturmechanismus. Und dann, wir hatten mal eine tolle Veranstaltung zusammen mit der Uni, wo uns Studierenden Rückmeldung gegeben haben. Also wir haben sozusagen uns einen Versuch, wir haben denen gesagt, was wir machen, haben denen das gezeigt. Da hatten die 2 Wochen, sich das auch nochmal im Live anzugucken. Und dann sollten die uns eine Rückmeldung geben. Das waren eben medienschaffende Studierende, ne, wie die das so finden. Und da hat ein Team, fand ich was sehr Kluges gesagt, die haben so eine Folie gemacht mit 7 Bullet Points, folgende Risiken sehen wir, wenn Justiz auf Social Media ist. Und da kam auch dieses Thema, natürlich gibt es immer das Risiko, dass man allein durch die Auswahl ja schon irgendwie auswählt halt. Und dann haben sie aber eine zweite Folie gemacht und haben gesagt, folgende Risiken gibt es, wenn Justiz nicht auf Social Media ist. Und da gibt es halt auch wahnsinnig viele Risiken. Das Hauptrisiko ist, dass man natürlich, wenn man gar nichts macht, das Framing irgendwelchen anderen Leuten komplett überlässt. Also sozusagen, dann findet ja gar keine Richtigstellung zum Beispiel statt, wenn jemand einfach falsche Informationen über Urteile, vielleicht auch in böser Absicht, durch die Welt schickt. Und deswegen würde ich sagen, ja, das Risiko gibt's. Wenn man nichts tut, gibt es auch ein Risiko. Alles veröffentlichen können wir nicht. Also das Risiko müssen wir irgendwie einkaufen. Wir können nur gucken, dass wir es so klein wie möglich halten. Durch Feedback schleifen und intern, eben aber auch extern. Es gibt ja das Schöne an Social Media, man kriegt ja wahnsinnig viel externes Feedback. Wenn wir jetzt anfangen würden, eine Entscheidung komplett verzerrt darzustellen, glaube ich nicht, dass das lange gut gehen würde. Das würde uns dann um die Ohren fliegen, zu Recht. Und so haben wir, glaube ich, mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen.
Zum Schluss würde mich noch interessieren, es gibt ja auch viele Richterinnen und Richter, die vielleicht privat auf sozialen Medien unterwegs sind und da auch vielleicht auch teilweise über ihren Berufsalltag posten. Da gab es ja auch Beispiele von Richterinnen und Richtern, die da durchaus erfolgreich waren. Wie gehen Sie damit um? Gibt es da Richtlinien? Was dürfen die nicht? Finden Sie das gut, wenn Richterinnen und Richter da auch ihren Alltag teilen und vielleicht auch so über den Beruf berichten? Oder sollte das dann eher auf den offiziellen Kanälen passieren?
Also es gibt in Schleswig-Holstein keine Richtlinien dafür. Ich weiß, es gibt in anderen Bundesländern gerade Bewegungen, da Richtlinien für zu schaffen. Grundsätzlich genießen auch auch Richter, ne? Artikel 5, die haben auch Meinungsfreiheit. Deswegen bin ich auch bei so Richtlinien ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, was man da reinschreiben soll. Also jeder Richter darf kommunizieren privat, wie er will. Man muss vielleicht richtig, also sinnvoll ist es, den Leuten, die sowas machen, einmal zu Augen zu führen, dass es natürlich Grenzen gibt. Also zum Beispiel darf man ja keine dienstliche Erwerbswissen, was nicht öffentlich ist, darf man nicht ohne weiteres ausplaudern. Da gibt es ja einfach dienstrechtliche Vorschriften, wie für jeden Staatsbediensteten auch. Also grundsätzlich kein Problem. Finde ich es gut. Ich finde es prinzipiell gut, weil wir eben wahrnehmen, es gibt wirklich wahnsinnig viel Unkenntnis im Netz und es gibt sehr viele Menschen und sehr viele Akteure, die auch momentan den Rechtsstaat versuchen zu diskreditieren. Also das sieht man ganz klar. Da gibt es ein Milieu, was darauf aus ist, auch manipulativ, verzerrend, irgendwie gegen unsere Institutionen vorzugehen, den Rechtsstaat zu diskreditieren. Und weil das so viele sind, ist es immer hilfreich. Also jeder, der da draußen unterwegs ist und wenn sowas passiert und er sowas sieht und einen eigenen Account hat, der vielleicht gut funktioniert und dann sagt, nee, das war aber so nicht und so funktioniert das nicht. Und deswegen ist das und das nicht richtig, ist ja eine Hilfe. Es kann ein Anwalt sein, das kann auch ein Richter sein. Deswegen finde ich grundsätzlich, jeder, der soziale Medien ist ja der Diskursraum heutzutage. Das ist ja einer der ganz entscheidenden Diskursräume, in dem diese Gesellschaft sich darüber verständigt, wo wir hinwollen, wo wir stehen und wo wir hinwollen. Und jede Stimme, die in diesem Diskursraum konstruktiv, gern auch kritisch, ja, konstruktiv, kritisch, aber irgendwie konstruktiv unterwegs ist, ist ein Gewinn. Sei es ein Richter, sei es ein Rechtsanwalt, sei es whoever. Von dem her, ja.
Dann jetzt zum Schluss noch eine letzte Frage. Sie haben ja schon gesagt, Sie sind ein relativ kleines Team. Wenn wir jetzt mal annehmen würden, Sie hätten noch mehr Personal und noch mehr Ressourcen zur Verfügung, was würden Sie denn gerne noch verbessern oder wo kann die Justiz da jetzt noch mehr machen?
Also ich glaube, wir würden noch auf anderen Kanälen aktiv werden. Also mein Credo ist ein bisschen, es gibt ja Kanäle, die sind wirklich, da ist sozusagen das Maß an Wut, was über Urteile zum Beispiel entsteht und das Maß an Unverständnis besonders ausgeprägt, wenn ich zum Beispiel mal Telegram so erwähne. Ja. Und das sind momentan Sachen, wo wir einfach nicht die Schlagkraft haben. Also ich glaube, wir würden versuchen, das Konzept zu erweitern, gerade dahingehend, wo Aufklärungsarbeit besonders wichtig ist. Wo sozusagen sich besonders viele Menschen aufhalten, deren Verhältnis zum Rechtsstaat am Kippen ist, sage ich mal. Ja. Das wäre also eine Richtung. Und eine andere Richtung ist natürlich, dass man sich immer weiter professionalisieren kann. Also man muss auf Insta zum Beispiel, ist halt Video das Format der Wahl, ne, wo man einfach die das, was man an Aufklärungsarbeit, an Informationsarbeit leisten will, am besten in Videos verpackt. Und das brauche ich Ihnen, glaube ich, als Letztes zu erzählen, wie aufwendig die Produktion von 2 Minuten Video ist. Und da geraten wir eben sehr schnell an die Grenzen dessen, was wir leisten können. Und das wären so 2 Elemente, wo ich sage, da könnte man mal ausbauen.
Wir sind sehr gespannt, Herr Petit, wie das weitergeht. Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Antworten.
Ich danke sehr.
Und wie das in den JVAs läuft, darüber wollen wir jetzt sprechen mit Jennifer Keppel. Sie ist Justizvollzugsbeamtin in der JVA Frankenthal und mit zuständig für den Instagram-Account der JVA Frankenthal. Hallo, Frau Keppel.
Hallo.
Frau Keppel, wie kam es eigentlich zu der Idee, dass man einen Instagram-Account für die JVA macht?
Also wir kamen so auf die Idee, dass viele ja einen falschen Eindruck generell von einem Gefängnis haben. Manche stellen sich das so vor, als wäre das wie in einem Film oder einer Serie. Und wir wollten einfach mal den Justizvollzug ein Stück weit transparenter machen und den Leuten einfach eine andere Vorstellung bieten von der Anstalt.
Und machen Sie das alleine oder haben Sie da ein ganzes Team dafür? Wie kann man sich das vorstellen, wie das praktisch abläuft?
Also wir haben ein Team, wir sind ungefähr 7 Leute und wir sind alle Justizvollzugsbeamte und arbeiten zusammen in einem Team. Also jeder hat so ein bisschen seine Aufgaben. Die eine ist eher für die Planung zuständig, die andere, oder zum Beispiel ich, mache eher die Fotos und schneide die Reels. Dann haben wir noch einen anderen Kollegen, der auch mit die Videos schneidet und so hat jeder halt seine Gebiete, wo er gut drin ist.
Was sind das so für Inhalte, die Sie da posten? Also und wie entstehen die? Wie entstehen die Inhalte oder die Ideen dazu?
Also wir sammeln uns einmal Ideen. Natürlich haben wir auch Ideen von anderen, also generell auch aus Instagram, wo wir mitziehen, wo wir auch manche Trends mit nachmachen. Dann haben wir auch generell unsere eigenen Bereiche, wo wir einfach mal zum Beispiel einen Tag einen Psychologen mit begleiten oder einen Tag einen Justizvollzugsbeamten mit begleiten, um einfach mal nach außen zu zeigen, was wird überhaupt gemacht und wie sieht überhaupt ein Ablauf zum Beispiel von einem Justizvollzugsbeamten aus. Und wir machen auch manchmal so Fragerunden, wo dann auch die Leute zum Beispiel auch Interessen schreiben können, die wir dann auch zum Beispiel produzieren.
Und Sie zeigen da ja nicht nur die Arbeit der Justizvollzugsbeamten, sondern von allen Leuten, die im Gefängnis irgendwie vorkommen. Wie ist denn da so die Bereitschaft unter den Kollegen, Teil dieses Social-Media-Accounts zu sein?
Also es gibt Kollegen, die sind da offen für, machen sehr gerne mit. Aber natürlich gibt es wie in jedem Fachbereich, wo Leute nicht auf Social Media vorkommen möchten oder abgefilmt werden wollen. Und so haben wir dann zum Beispiel auch wo wir vorher rumfragen, wer möchte überhaupt mitmachen und wer nicht.
Für die Inhaftierten sind ja Smartphones und Social Media erstmal grundsätzlich verboten. Ist das nicht irgendwie dann auch ein gewisser Widerspruch, wenn die Mitarbeiter quasi dazu angeleitet werden, da halt irgendwie Inhalte zu produzieren? Oder kommen diese Insassen dann auch auf den Plattformen vor oder ist das komplett tabu?
Nee, also wir arbeiten ja in einer Vollzugsanstalt, da muss man natürlich auch, also das ist natürlich auch ein sehr sensibler Bereich, wo wir halt auch natürlich auf Sicherheit achten und auch nicht einfach die Inhaftierten, also wir haben auch fast gar keine Inhaftierten drauf. Wir haben auf 1-2 Beiträgen haben wir mal mit Inhaftierten zusammengearbeitet. Diese Inhaftierten unterschreiben aber auch dafür. Es werden keine Tätowierungen gezeigt, keine Gesichter gezeigt. Und jeder Inhaftierte hat dann auch das Recht, diesen Beitrag wieder wenn er jetzt zum Beispiel uns schreiben würde, könnten wir den Beitrag wieder direkt rausnehmen.
Und wie ist das eigentlich grundsätzlich, wenn Inhaftierte doch irgendwie mit einem Smartphone Social-Media-Inhalte produzieren? Was passiert eigentlich mit denen dann? Also was droht denen?
Natürlich gibt es die Fälle, aber da haben wir auch die Kollegen, die halt oft Haftraumkontrollen machen. Und sobald sowas halt dann zu sehen ist, wird es natürlich direkt entnommen. Natürlich können wir nicht immer alles, meistens, also zum Beispiel, wir hatten auch einen Inhaftierten, der hat erst nach der Haft alles veröffentlicht. Da können wir halt nicht immer die Sicherheit geben, dass da nichts mitgefilmt wird. Mhm. Da sind wir auch, also da tun wir uns auch komplett abgrenzen, denn unser Bereich ist unser Bereich und das, was von Ihnen produziert wird, hat dann mit uns nichts zu tun.
Haben Sie denn aber schon mal mitbekommen, dass dann ein Inhaftierter, wenn er irgendwie wieder draußen war, Ihnen auf Instagram, dem JVA-Account, gefolgt ist, um die Arbeit irgendwie weiter mitzubekommen?
Ja, natürlich. Also wir haben auch Inhaftierte, die uns folgen. Natürlich waren die dann auch mal vor Ort und kennen die ganzen Sachen, aber damit, also wir sind halt der öffentliche Account und uns darf ja auch jeder folgen.
Sie haben gerade gesagt, Sie machen auch Fragerunden. Wie ist das grundsätzlich mit Feedback? Ich hatte gesehen, dass die Kommentarfunktion jetzt nicht immer offen ist. Oder wie ist das überhaupt, dieser Dialog dann zwischen den Followern und Ihnen?
Die Kommentarfunktion haben wir ausgestellt, aus dem Grund, dass auch wir hatten am Anfang, haben Inhaftierte auch drunter geschrieben. Also nichts Böses, aber dann einfach Kommentare, die in dem Moment halt einfach nicht dazu gepasst haben. Und aus dem Grund haben wir es einfach ausgeschaltet. Die Kommunikation, wie ich bereits gesagt habe, findet dann über Nachrichten statt. Uns schreiben aber auch eigentlich gar keine Inhaftierten, nur wenn dann Angehörige, die wirklich Fragen haben. Und wenn wir kommunizieren, dann ist es dann auch, wie gesagt, Fragen und Antworten über einen Button. Oder wir machen manchmal extra so Umfragen, wo 4 Sachen gegeben sind und abgestimmt werden kann.
Gibt es da einen Austausch mit anderen JVAs oder gibt es da irgendwie Anleitungen, die vielleicht vom Justizministerium weitergegeben werden? Also wird das aktiv gefördert? Wie ist da so die Struktur oder macht jeder so sein eigenes Ding?
Also bisher machen viele, also jeder Bereich macht so sein eigenes Ding. Also da haben wir jetzt nicht einen speziellen Faden, dass jede Anstalt immer das Gleiche posten muss. Also jeder sammelt sich seine eigenen Ideen und produziert seinen eigenen Content. Da ist aber auch nichts vorgegeben. Natürlich wird aber das alles auch überprüft. Also wir können nicht immer alles posten, was wir wollen, sondern es wird vorher von der Anstaltsleiterin abgesegnet.
Ein Thema, was ja wahrscheinlich Ziel des Accounts ist, ist ja auch die Nachwuchsgewinnung. Das ist ja in der JVA oder im Justizvollzug generell ein Problem, dass es da nicht so viel Nachwuchs gibt. Sehen Sie denn da Erfolge, dass durch den Instagram-Account vielleicht schon Leute aufmerksam geworden sind auf diesen Beruf?
Ja, also wir haben auch Bewerber gehabt, die auch zurückgegeben haben, dass sie aufmerksam wurden über unseren Account und das ist super. Also generell, wir zeigen ja auch auf Instagram-Account auch ab und zu Trends, die auch ein bisschen lustiger rüberkommen und dass sie auch über sowas natürlich aufmerksam werden, wie auch die Kollegen drauf sind und dann sich natürlich dann bewerben und dann sich das selber dann auch vor Ort anschauen.
Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie diese Trends auch mal mitmachen, die vielleicht ein bisschen lustig sind oder wo man sich vielleicht selbst nicht so ganz ernst nimmt. Haben Sie denn da Sorge, dass irgendwie die Inhaftierten irgendwie Respekt vor Ihnen verlieren, wenn Sie diese Trends mitmachen?
Nein, eigentlich nicht. Also wir stehen hinter allem, was wir produzieren. Und die Inhaftierten haben da trotzdem weiterhin Respekt vor uns und haben ein gutes Verhältnis mit den Inhaftierten, also natürlich auf der Basis, auf der es auch sein sollte. Und bisher haben wir auch da keinen Respekt gegenüber uns verloren bekommen.
Okay, vielen Dank, Frau Keppel, für diese Einblicke in die Arbeit mit Social Media für eine JVA. JVA Frankenthal, der kann man auf Instagram folgen. Dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, Frau Keppel.
Dankeschön auch.
Danke, tschüss.
So, Alex, jetzt haben wir einiges erfahren, wie die Justiz mit Social Media umgeht. Was ist denn dein Fazit? Also findest du das gut, dass die Justiz da jetzt neue Wege geht, um auch ihre Inhalte zu kommunizieren?
Ich finde es wichtig, dass die Justiz auf Social Media präsent ist. Die Arbeit der Justiz betrifft uns letztlich ja alle. Und vielleicht schafft man es ja dadurch, dass der ein oder andere sich für die Justiz begeistert und das Recht vielleicht auch nahbarer wird. Was denkst du denn?
Also ich finde es auch gut, dass die Justiz dahin geht, wo dann auch wirklich Dinge besprochen werden. Wie Herr Petit sagt, eigentlich müsste man da noch viel mehr auch in andere Blasen reingehen. Also zum Beispiel auf Telegram, was ja eine Plattform ist, die wirklich sehr aktiv von vielen Leuten genutzt wird. Vielleicht mehr als Mastodon. Natürlich ist der Umgangston da auch noch ein bisschen ein anderer. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man jetzt TikTok-Trends nachtanzen muss. Aber also wichtig finde ich schon irgendwie die Kommunikation und den Dialog. Es ist natürlich schon sehr aufwendig, also da alle Kommentare zu beantworten oder die Kommentarfunktion aufzulassen. Das haben wir ja gerade auch gehört, dass es da durchaus unterschiedliche Sichtweisen gibt. Macht man das auf, das Fass, oder lässt man es zu? Weil natürlich kann ich verstehen, dass man Nachwuchs gewinnen will, dass man da eher seine Sachen posten will. Aber den Dialog, den finde ich eigentlich fast am besten, auch wenn der wirklich arbeitsintensiv wahrscheinlich ist.
Also stellt sich vielleicht eher die Frage nicht, ob die Justiz auf Social Media sein sollte, sondern wie sie das machen sollte.
Genau, und das werden wir die nächsten Monate und Jahre bestimmt weiter beobachten und an dem Thema dranbleiben. Zum Schluss haben wir auch noch Podcast-Tipps für euch. Erstmal ein Podcast-Tipp in eigener Sache, denn wir haben einen neuen Podcast. Die ARD-Rechtsredaktion beschäftigt sich jetzt mit dem Bundesverfassungsgericht und zwar ganz intensiv. Im Podcast Rote Roben, Fälle, die Deutschland bewegen, erzählt der ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam und unsere Kollegin Exona Hüseni die spannendsten und emotionalsten Geschichten hinter den großen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Und das Ganze passiert durch persönliche Gespräche mit Beteiligten, die bis ans Bundesverfassungsgericht gegangen sind. Auch Originalaufnahmen aus den 50er Jahren sind bis heute sind dabei. Und dadurch kriegt man exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Gerichts. Rote Roben, Fälle, die Deutschland bewegen, gibt es ab jetzt in ARD Sounds zu hören. Und Alex, hast du auch noch einen Tipp für uns?
Ja, den habe ich. Ich würde euch den Podcast Die Entscheidung empfehlen. Der Podcast pickt sich pro Staffel eine große Entscheidung raus, analysiert die Auswirkungen auf uns hier und heute. Das können ganz große Entscheidungen sein, bei denen man sofort weiß, das ist der Anfang von was ganz Neuem, die Grenzkontrollen innerhalb der EU oder auch, dass alle Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet wurden. Das kann aber auch eine Entscheidung sein, bei denen erst im Nachhinein klar wird, wow, das hat Deutschland ganz schön verändert. Wenn ihr also wissen wollt, wo die Wurzeln für unsere Gegenwart liegen und woher das alles kommt, seid ihr bei Die Entscheidung genau richtig. Einmal im Monat gibt es 4 neue Folgen zu einer Entscheidung in ARD Sounds.
Und die Links zu beiden Podcasts packen wir euch natürlich in die Shownotes. Danke Alex, dass du dabei warst diese Woche.
Danke Fabian.
Und wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an justizreporterinnen@swr.de. Da freuen wir uns immer auch über Themenvorschläge, aber auch gerne Kritik und natürlich auch Lob. Ja, wie gesagt, das war's für diese Woche. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und sagen Tschüss.
Tschüss.